Oldschool-Rapper Tufu vom Label Sichtexot. Mit dem habe ich mich zusammengesetzt und sein neues Album Moorloch ist seit ein paar Monaten draußen. Und das hat viele Eigenheiten, zu denen ich ihn mal ein bisschen gefragt habe. Wie genau diese Eigenheiten aussehen und was er selbst dazu sagt, das hören wir jetzt. Du nennst dich Tufu, dein letztes Album heißt Moorloch und du rappst ab und zu über den Torfgott. Und unterm Strich könnte man sich fragen, was erzählt er mir da? Was heißt das alles für dich als Kunstfigur? Besonders diese Begriffe.
Okay, also der Torfgott ist erstmal so eine Referenz in dem titelgebenden Track zu dem Album, der Haus am Moorloch heißt. Und da ist das einfach so eine nordische Referenz so ans Germanentum. So, also ich glaube, die Zeile geht... die wirklich realen Germanen beten zum Torfgott und davor geht es in dem Song halt einfach viel um Hinterhof-Jargon auf dem Dorf, was viel daher kommt, dass ich auch selber in so einer so situiert halt irgendwie aufgewachsen bin.
Wie sehr bist du denn in deinem neuen Album ein Charakter, wenn du über so abstraktere Dinge rappst?
Es ist ein Stück weit, entwickelt sich da bei jedem Album eigentlich immer so eine Konzeptionalität, will ich es irgendwie jetzt mal nennen, die so mitwächst. Dazu habe ich einfach immer irgendwie einen krassen Spleen auf Worte, die mir halt im Kopf hängen bleiben, die ich einfach vom Klang krass finde. So. Und das ist Moorloch oder Heslon oder Abdum. Das ist ja irgendwie bei allen Platten, die ich gemacht habe, dass da irgendwie so ein dunkler Sound-Vibe irgendwie schon im Albumtitel steckt. Und damit einher, mit manchen Songs, die es dann halt irgendwie gut aufgegriffen haben, diesen Vibe, den ich da gerade habe, irgendwie gecatcht haben, auf denen baust du dann halt irgendwie weiter auf und dann bildet sich da irgendwie so ganz, ganz von alleine irgendwie so eine gewisse Charakteristik raus, die das Ganze halt irgendwie umschreibt und so zusammenfasst, im Sound, im Klang der Worte, in den Songtiteln, in den Raps und in den Beats. Und genau, das war hier natürlich dann auch so und dazu halt noch, wie gesagt, mit dem ganzen Geknister und Gerausche drumherum war das irgendwie für mich so, wie die Songs jetzt zusammengestellt sind, halt das stimmige Album zu diesem Wort und zu dieser Arbeitsweise.
Ursprünglich kommst du ja aus einer kleineren Gegend in Rheinland-Pfalz, habe ich gelesen. Du sprichst dich auf deinem Album auch ein bisschen aus gegen das ständige Representen seines eigenen Heimatortes im Rap. Und man könnte dir unterstellen, dein Oldschool-Sound ist ein bisschen ein kleiner Gegenentwurf zu aktuellem Mainstream-Rap. Welche Dinge gehen dir im Rap aktuell am meisten auf die Nerven?
Ach, das ist, da geht es jetzt gar nicht um bestimmte Arten zu rappen. Ich finde so repräsentativen Rap auch durchaus gut und bin damit ja auch groß geworden. Und würde wahrscheinlich auch selber gar nicht rappen, wenn das nicht so die ersten Gehversuche gewesen wären, die ich auch selber halt gemacht habe. Also ich mache ja immer noch klassischen Battle-Rap und erzähle ja jetzt nicht, dass ich irgendwie da der Ultra-Larry bin, sondern bin wie andere MCs auch dann eher der Coole, der alle kaputt macht. Aber auf eine bisschen subtilere Art und Weise vielleicht, erstens. Und wogegen ich da schieße, vor allem ist dann aber im Umkehrschluss die Entwicklung, die so ein Ego durchläuft im Laufe von so einer Rap-Karriere. Und da verstehe ich halt oft die Welt nicht mehr. Also es geht dann eher so um Abgehobenheit von irgendwelchen Künstlern hinter der Musik und das ist einfach nicht so meine Welt. Ich bin da gern geerdet und mach da mein Ding, was du jetzt irgendwie da mit Oldschool beschrieben hast. Das ist jetzt kein bewusster Gegenentwurf, sondern ich mache halt einfach meinen Scheiß und finde Sachen gut und andere Sachen nerven mich und das gebe ich dann da natürlich wieder, weil es meiner Persona selbst dann am nächsten kommt, ja.
Deutscher oder amerikanischer Rap? Was hat dich mehr geprägt?
Amerikanische Sachen auf jeden Fall, also so den ersten Kontakt wirklich mit Rap hatte ich halt auf dem Rewe-Parkplatz beim Skaten. Das ist so mein erster Zugang gewesen zu Musik außerhalb der Range, die ich jetzt so von meinen Eltern oder aus dem Radio kannte. Und da hatte ich ein Tape, da war super viel hier Lords of the Underground drauf. Das hat mich gut gekickt. Dann klar Wu-Tang-Sachen. Aber da habe ich auch zum Beispiel das erste Mal Blauer Samt gehört von Torch. Das fand ich damals auch. Also das hatte auf jeden Fall auch einen Impact auf mich. Und dann kam aber ziemlich schnell hier so das alte Sekte-Zeug, hier so Royal TS und so Sachen. Das haben wir dann immer gehört, weil es halt provokant war einfach. Cool Sauvage auch. Und ja, so ging das dann weiter. Und da waren ja auch schon viele Sachen dabei, wo so sich viel darauf bezogen wurde, auch in den Texten hier, bla bla bla, am Four-Tracker, step ans Mikro, du kriegst tief was in den Rachen wie beim Bäcker. Damals wusste ich noch nicht, was ein Four-Tracker war, aber so retrospektiv habe ich mich dann da irgendwie auch reingefuchst und hatte halt dann irgendwann dann auch diesen Wunsch, mal selber so ein Four-Track-Album zu machen, was ich ja dann jetzt auch gemacht habe.
Du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen. Dein gesamtes Album Moorloch ist analog über einen Four-Tracker entstanden. Was ist das genau für ein Gerät? Erklär mal.
Ein Four-Tracker ist so ein, ja, so ein kleines Home-Studio, also ein Gerät mit einem Mischpult, wo eine Kassette reinkommt. Und da kann man halt in vier Spuren drauf aufnehmen. Also auf einer normalen Kassette hat man ja auf jeder Seite zwei Spuren, eine für links, eine für rechts. Danach dreht man das Teil um und das läuft wieder rückwärts. Und was so ein Four-Tracker eigentlich machen kann, ist, der kann diese vier Spuren halt alle in eine Richtung bespielen. Das heißt, man nimmt erst den Beat auf zwei Spuren, dann hat man eine Spur, in der man drüber rappen kann und dann vielleicht nochmal eine zum Doublen oder um eine Bassline einzuspielen oder irgendwas so. Die Krux an der ganzen Geschichte ist halt, dass es super aufwendig ist, da irgendwie so im Post-Processing noch irgendwie was zu machen, also das zu schneiden oder so, ist halt so gut wie nicht möglich. Das heißt, wenn die Aufnahme einmal läuft, dann läuft die und dann musst du halt liefern so, dann musst du da durch von Anfang bis zum Ende. Und mir hat das voll gut getan und Spaß gemacht, weil man halt irgendwie diesen Perfektionismus, den man sich irgendwie angewöhnt hat über die Jahre, oder dann, weiß ich nicht, rappt man vielleicht mal nur vier Zeilen ein, dann hat man keine Puste mehr und setzt dann da nochmal an oder so. Das ist halt dann nicht möglich. Und so ist man irgendwie an dem, was man da selber macht. Das ist so ein gewisses Handwerk, was mitschwingt, was man sich irgendwie angewöhnt, was ja, das Ganze, dem Ganzen für mich so wieder ein bisschen mehr Romantik in den ganzen Prozess, so Songs zu machen, einfach gehaucht hat. Ja, und ich werde es auch nicht mehr los. Also es hat mich echt gefixt. Ich mache immer noch gerne damit rum, jetzt auch nach dem Album noch.
Das heißt, du kannst nicht schneiden, verfeinern, verbessern im Anschluss. Und eine Fehlaufnahme heißt also schlimmstenfalls, dass der ganze Track nicht funktioniert. Sag mal, wie oft passiert das? Und ärgert man sich da nicht brutal?
Volle Kanne. Ich war auch echt zwischenzeitlich mal kurz davor, den ganzen Scheiß wirklich aus dem Fenster zu schmeißen. Weil es mir passiert ist, dass ich so ein Tape mit einer Aufnahme vom Abend vorher, und da war ein kompletter Song drauf, war am Tag danach noch drin, und ich habe morgens angefangen, irgendwie Beats zu machen und habe gedacht, ah cool, ey, hier die Skizze, die hältst du dir gerade fest, und habe das Ding halt angeschmissen, habe wirklich mitten in diesen Song recorded, und damit war das Ding halt dann am Arsch, ne? Mhm. Das sind so die Kleinigkeiten, da reißt man sich dann schon mal so ein paar Strähnchen irgendwie aus. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite gehört das halt dazu, und dann musst du den Track halt eben nochmal machen, auch da wieder Skateboard-Sozialisation, probieren, auf die Fresse fliegen und halt nochmal probieren dann, ne?
Ja. Wie weit kommt diese analoge Tape-Kultur deiner Beobachtung nach denn gerade zurück?
Also, ich habe so das Gefühl, dass die nie wirklich weg war. Ich habe das selber lange nicht verfolgt, aber gerade nach dem Album habe ich irgendwie jetzt auch Kontakt zu vielen anderen Künstlern gehabt, die mich drauf angequatscht haben, die das seit Jahren machen. Also es gibt halt auch eine ganz krasse Tape-Label-Kultur, auch im deutschen Rap. Voll oft ist das auch viel so Horrorcore-Zeug. Da ist es irgendwie nie so wirklich weg gewesen, dass da die Leute weiterhin auf Tapes releasen und auch mit so 4-Trackern, 8-Trackern und sowas halt ihren Sound machen. Und für mich war es auch nie wirklich weg, weil ich auch irgendwie drauf stehe, halt in der Karre immer Tapes zu hören. Und wir haben ja auch, als wir mit dem Label angefangen haben, ziemlich früh dann auch Kassetten-Releases gemacht.
Du bist inzwischen aus Köln nach Bonn gezogen. In einem Interview hast du mal angedeutet, dass dir dort ein gewisser Elitismus in der Gesellschaft auf die Nerven geht. Woran liegt das? Gibt es Unterschiede zwischen den beiden Städten oder woran machst du das fest?
Da ziehen sich Bonn und Köln die gleichen Schuhe an. Also ich habe vorher in Köln in Nippes gewohnt, und auch da, was ich damit meinte in dem Interview, das du ansprichst, ist halt einfach ein klassische so Gentrifizierungskritik, ja, also dass halt einfach die Viertel, die halt immer so irgendwie in Künstlerhand sind, dann irgendwann übernommen werden von teuren Mieten und so, wo halt dann Leute einziehen, die halt gerne mit bei den Künstlern abhängen wollen, die das Viertel zu dem gemacht haben, was es eigentlich ist. Und die dann aber so Stück für Stück daraus vertreiben. Und das ist natürlich eine Thematik, die hast du in jeder größeren Stadt. Vor allem in den schönen Vierteln, egal ob es jetzt, weiß ich nicht, Ehrenfeld in Köln ist, Kreuzberg in Berlin, die Altstadt in Bonn oder jetzt, ja, weiß nicht, hast du überall. Und irgendwie finde ich mich aber immer genau im Kern von diesen Vierteln halt wieder, weil da halt auch eben das meiste musikkulturelle Programm halt eben abläuft, die meisten Künstler auch da wohnen und man sich da ja irgendwie seinesgleichen sucht und auf der anderen Seite halt immer irgendwie sich der Bedrohung durch die Gutverdiener irgendwie ausgeliefert sieht und sich immer fragen muss, wie lange geht das hier noch gut und so ein Kram, ja, und dann irgendwie, sobald man irgendwo hingezogen ist, schon wieder sich die Frage stellen muss, was so als nächstes kommt. Mittlerweile bin ich da sorgenfreier, mir ist das scheißegal, aber ich hab halt da natürlich so dann trotzdem so meine Problempünktchen oder fuck mich auf dem Spielplatz über irgendwelche Ellies ab oder so, keine Ahnung.
Also ganz schöner Aufwand, so ein Album auf die Beine zu stellen und am Ende noch ein bisschen wichtige Gentrifizierungskritik angerissen. Ich fand das Gespräch insgesamt grundangenehm und insgesamt auch echt faszinierend, was hinter seinem 4-Track-Album an Aufwand steckt. Und an der Stelle nochmal danke an Tufu von den Sichtexoten.
www.kölncampus.com